SWR 2 Forum.
Vereinte Absichtserklärungen, der Streit um den UN-Migrationspakt. Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Der Anfang einer weltweit besseren Migrationspolitik oder Einladung zur unkontrollierten Zuwanderung. Die Wellen schlagen hoch, wenn es um den sogenannten globalen Pakt für sichere, geordnete und geregelte Migration geht. Das Abkommen der Vereinten Nationen spaltet Europa, aber schon in 3 Wochen soll es in Marokko verabschiedet werden. Immer mehr UN-Mitgliedsländer verweigern indes die Unterschrift. Tschechien, Ungarn, Österreich, womöglich Polen und Kroatien, ebenso wie die USA und Australien. Auch die Bundesregierung steht in der Kritik, einem für Deutschland zukunftsweisenden Abkommen zugestimmt zu haben, ohne vorher die Öffentlichkeit zu befragen. Was wollen die Vereinten Nationen mit dem Pakt? Woher rührt die späte öffentliche Skepsis? Ist das 32-seitige Papier, wie die Bundesregierung beteuert, nur unverbindliche Absichtserklärung oder doch mehr die Vorlage für bindendes Recht? Darum geht's hier im heutigen SWR 2 Forum. Meine Gäste sind der Hamburger Jurist und Rechtsphilosoph Professor Dr. Reinhard Merkel. Aus Bremen ist zugeschaltet der Migrationsforscher Dr. Stefan Luft und ich begrüße Andreas Zumach, UN-Korrespondent der Tageszeitung Taz in Genf. Herr Zumach, verstehen Sie die Aufregung um den Migrationspakt? Es geht ja, um das einmal klarzustellen, nicht in erster Linie um Kriegsflüchtlinge, sondern um im weitesten Sinne freiwillige Migration, also zum Beispiel Arbeitsmigration. Warum jetzt dieser Aufschrei?
Ich verstehe die Aufregung überhaupt nicht. Es wird seit über 5 Jahren im UNO-Rahmen darüber diskutiert, wie man mit den inzwischen über 290 Millionen Migrantinnen umgehen kann, nach gleichen Standards. Und dieser Pakt ist nun ein erster Versuch, das zu tun.
Und die Reaktion bei den Vereinten Nationen, reibt man sich da jetzt die Augen? Also wie mancherorts einfache Empfehlungen plötzlich offenbar als Bedrohung oder zumindest als Einschränkung wahrgenommen werden?
Es gibt bei den verantwortlichen Organisationen, das ist die internationale Migrationsorganisation hier in Genf, die die Debatte vor über 5 Jahren angestoßen hat, große Verwunderung, aber auch beim UNO-Generalsekretär Guterres und auch hier in den Botschaften ganz vieler Länder, die zustimmen werden, etwa 185 im Dezember in Marrakesch.
Herr Merkel, wer kann etwas dagegen haben, wenn die Vereinten Nationen die globale Migrationspolitik besser koordinieren will und dafür Leitlinien erstellt, die formal rechtlich nicht bindend sind?
Na, so wie Sie das jetzt formuliert haben, kann niemand, der bei Toast ist, etwas dagegen haben. Nur ist dieser Pakt eine Vereinbarung, die weit über das hinausreicht. Im Unterschied zu Herrn Zumach wundere ich mich über die Aufregung nicht, die hier etwa in Deutschland losgeht. Richtig ist, dass die Kenner, Zumach eingeschlossen natürlich, wissen, dass seit 5 Jahren im Hintergrund der UNO das verhandelt wird. Hier in der deutschen Öffentlichkeit war das unbekannt und es ist in einer merkwürdigen Weise unbekannt gehalten worden. Aber auf die Frage, was inhaltlich in dem Pakt gesagt ist, kommen wir noch.
Richtig. Und ich verstehe Sie schon mal so richtig. Die vereinten Absichtserklärungen, so haben wir ja die Sendung genannt, sind dann womöglich doch vereinte Gesetzesinitiativen?
Sie sind etwas, was, wenn es verabschiedet wird, einen hohen Status in der Sphäre haben wird, die im Völkerrecht Soft Law heißt. Nicht unmittelbar zwingend verbindlich, aber selbstverständlich rechtlich in vielerlei Hinsicht auf vielerlei Ebenen wirksam.
Herr Luft, wir sehen in Europa, im Deutschen Bundestag, in der CDU viel Aufregung, aber die UNO, die Bundesregierung, alle beteuern sie, das sind doch nur Empfehlungen. Tatsache ist aber, der Streit um die Migration ist zurück, oder?
Der Streit um die Migration war ja nicht weg. Wir sehen einen parteipolitischen Wandel sondergleichen, der wesentlich auf die Migrationsdebatte zurückzuführen ist in Deutschland. Wir sehen aber auch in nahezu allen europäischen Mitgliedstaaten große Veränderungen im Parteiensystem. Populistische, rechtspopulistische, linkspopulistische Parteien, die fast alle das Thema Migration zur Sprache bringen, kommen in die Parlamente, überholen teilweise die Sozialdemokraten beispielsweise. Also das Thema ist virulent wie immer.
Gut, dann schauen wir uns diese Vereinbarung, die Mitte Dezember verabschiedet werden soll, in Marrakesch einmal genauer an. Herr Zumach, ich frage mal ganz naiv, wozu braucht die Welt einen Migrationspakt? Für Kriegsflüchtlinge gibt es ja etwa mit der UN-Flüchtlingskonvention schon Regelungen. Was ist jetzt das erklärte Ziel der Vereinten Nationen?
Na, wie Sie schon schon gesagt haben, es gibt für Flüchtlinge mit der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 Regelungen, Schutzregelungen, die ursprünglich vom Text her nur gemeint sind für Menschen, die verfolgt werden in ihren Heimatländern. Aber davon eben ist klar zu unterscheiden von diesen derzeit etwa 63,5 Millionen registrierten Flüchtlingen, die Menschen, die aus anderen Beweggründen ihr Heimatland verlassen, oft aus extremer wirtschaftlicher Not, die auch Überlebensbedrohung sein kann, keine Ernährung, weil es anderswo besser ist, Aussicht auf Jobs bestehen. Und das sind, ich sagte es vorhin schon, etwa 290 Millionen. Und nach Prognosen der UNO-Immigrationsorganisation werden wir in 12 Jahren bei über 500 Millionen sein. Und die Frage, wie damit umzugehen ist, wie erstens die Bedingungen für diese Menschen in den Transitländern und den Zielländern verbessert werden können, wie zweitens unterschieden werden kann zwischen legaler und illegaler Migration, weil es natürlich solche Migrantinnen gibt, die zunächst mal versuchen, unter Berufung auf angebliche politische Verfolgung einen Flüchtlingsschutzstatus zu bekommen. Und drittens, wie man auch profitieren kann von Arbeitskräften, die ja in vielen Industrieländern gebraucht werden. Und die Bundesrepublik Deutschland ist unter den Zielländern sicher dasjenige, wo am allerwenigsten Probleme bestehen. Natürlich gibt es bei uns auch noch Ausbeutung von Migranten. Es gibt Handel mit solchen Migranten. Es gibt sexuelle Ausbeutung in geringerem Maße. Aber andere Zielländer, auch in Osteuropa und im Rest der Welt außerhalb Europas, da sieht es viel schlimmer aus. Und für die sind diese Standards noch sehr viel wichtiger.
Das heißt, ein solcher Pakt ist sinnvoll, ist notwendig. Da gehen die beiden anderen d'accord. Mal abgesehen von der Frage, wie denn so ein gigantisches Vorhaben überhaupt durchsetzbar sein soll, geschweige denn kontrolliert werden kann.
Also wenn Sie mich fragen, ich gehe nicht mit allem d'accord, was Herr Zumach gesagt hat. Vernünftig und sinnvoll ist ein Pakt, der bestimmte Dinge regelt, der auch, und da stehen vernünftige Regelungen drin, vernünftige Zielvorgaben, Sicherung der Menschenrechte der Migranten und vielerlei sonstige Dinge. Vor dem Hintergrund, Herr Zumach hat die Zahlen angedeutet, die vermutlich höher sind, schon heute schätzen Ökonomen, dass die Zahl der Menschen, die sozusagen mental auf gepackten Koffern sitzen, weltweit bei 400 Millionen liegen. Und Sie können damit rechnen, dass 50 bis 100 Millionen den Plan haben, nach Deutschland zu kommen. Natürlich geht das nicht, sind sich alle einig. Vor diesem Hintergrund, einen Pakt zu formulieren, der in seinem sogenannten nicht operativen Teil am Anfang ganz deutlich sagt, wir wollen die Migration fördern, weil sie für die ganze Welt gut ist, ist ein Irrweg, ein Abweg. Es ist auch einfach nicht richtig, dass Migration in solchen Quantitäten für die ganze Welt und vor allem für die Zielstaaten einen positiven Effekt hat. Da ist der Pakt auf eine Weise nicht nur blauäugig, sondern irreführend. Ich möchte den Leuten, die im Hintergrund sozusagen die Macher dieses Pakts waren, die ihn formuliert haben, überhaupt nicht unterstellen, dass die Welt irreführen wollten. Sie führen sich aber selber irre. Und darüber können wir gleich noch ein bisschen genauer reden.
Was genau drinsteht auch in dem Pakt, darüber sprechen wir. Ich möchte Herrn Luft vorher noch eines fragen. Herr Luft, ob nun jetzt Taz oder FAZ oder SWR oder auch in den sozialen Medien, da begegnen viele Fragen von Lesern, von Hörern. Was ist das eigentlich, dieser Migrationspakt? Was kommt da auf uns zu? Warum wird darüber nicht gesprochen? Wenn das Thema doch auch für Deutschland so zukunftsweisend ist, wie die Politik jetzt ja behauptet. Kurz, kaum jemand weiß, was in dem Papier eigentlich drinsteht. Warum ist das so?
Ja, offensichtlich leben ja diese Zirkel, die Herr Zumach vorhin auch erwähnt hat, bei der UNO, aber auch in Berlin, in gewissen Blasen, die keinen alltagsweltlichen Kontakt zu den Menschen ermöglichen. Nur so kann man das erklären. Man muss ja auch feststellen, dass ein solcher Pakt innerhalb der Bundesregierung nicht nur vom Auswärtigen Amt, sondern auch vom Bundesinnenministerium verhandelt wird. Es ist schon sehr verwunderlich, warum das so durchgewunken wurde und tatsächlich jetzt auch über soziale Netzwerke, über Medien, die nicht Mainstream-Medien sind, erst so in die Öffentlichkeit gebracht wurde. Das ist vor dem Hintergrund, dass es sich um eine Grundsatzentscheidung handelt, die das Staatswesen der Bundesrepublik Deutschland in seiner Gesamtheit betrifft, wie es vor kurzem ein Völkerrechtler formuliert hat, schon außerordentlich bemerkenswert.
Also ich möchte doch jetzt dieser Metaebene, wir müssen jetzt entscheiden, ob wir erst über den Inhalt reden, über diese Metaebene.
Wir reden jetzt über den Inhalt.
Ich möchte dem trotzdem mal vehement widersprechen. Die Verhandlungen über diesen Migrationspakt laufen seit 2 Jahren, nachdem es zuvor in New York ein großes Staatsverhandlungsprogramm ein Treffen gegeben hat, noch mit den USA, wo die Absicht, sowohl über diesen Pakt wie auch über einen künftigen Pakt zu Flüchtlingen international zu verhandeln. Darüber ist breit berichtet worden. Während dieser jetzt knapp zweijährigen Verhandlungen hat das federführende Außenministerium das gesamte Kabinett, alle Ressorts, auch den Herrn Spahn, regelmäßig informiert, mindestens 5-mal, ebenfalls die zuständigen Fachausschüsse im Bundestag. Das sind 5 Fachausschüsse. Die zwischenzeitlichen Textentwürfe sind sämtlich, und zwar sofort, im Internet veröffentlicht worden, auch in Deutsch, was keine offizielle UNO-Sprache ist. Also hier zu behaupten, das sei hintenrum geheim gehalten, gelaufen, das ist einfach nicht wahr. Und aber wenn der Herr Spahn, der immer in dem Kabinett gesessen hat und jederzeit hätte sagen können, halt, hier habe ich Kritik, jetzt damit kommt, dann stinkt das natürlich sehr danach, dass es ihm um die Bewerbung für die Nachfolge Merkel geht. Das ist schlicht schäbig.
Mhm. Herr Zumach, aber im Parlament, dem vielleicht wichtigsten Ort der Debatte in Deutschland, war das ja nie Thema.
Ja, das ist doch nicht wahr. Es ist in den Fraktionen, in allen Fraktionen ausführlich diskutiert worden. Alle Fraktionen, auch die noch größte Fraktion der CDU-CSU, haben es diskutiert und haben inzwischen einen mit großer Mehrheit gefassten Beschluss der Zustimmung gefasst. Ja. Jetzt kommt folgender Punkt. Da es nicht ein völkerrechtlicher Vertrag ist, ist der Bundestag rein formal auch nicht zustimmungspflichtig, wie das bei Verträgen der Fall wäre. Trotzdem ist er voll informiert worden und seine Fraktionen haben darüber diskutiert und haben auch Beschlüsse gefasst. Es ist noch nicht im Plenum geschehen, das ist richtig.
Also, ich bin ungeduldig geworden beim Zuhören von Herrn Zumach. Mhm. Herzugehen, und das haben Sie schön formuliert, das ist rein formal kein echter völkerrechtlicher Pakt. Also fällt es nach dem Grundgesetz nicht in die genuine Zuständigkeit des Parlaments, darüber zu entscheiden. Das ist ein Pakt mit sehr viel gravierenderen Auswirkungen auf die gesamte Bevölkerung dieses Landes. Das ist in der Sache, eine genuine Materie für einen Beschluss des Parlaments.
Ja, kein Widerspruch.
Warten Sie, wenn die beiden Parteien durch eine Bundestagsverhandlung, die AfD leider erzwungen hat, ich kann nur sagen, leider hat die AfD das erzwungen und erzwingen müssen, reingehen in eine solche Verhandlung mit einem Beschluss, wir loben den Pakt, stimmen ihm zu, dann heißt das, sie nehmen es als genuine Materie des Parlaments nicht ernst. Wir haben seit Jahrzehnten eine Judikatur des Bundesverfassungsgerichts, dass alle Dinge von erheblichem Belang für die gesamte Bevölkerung Materie des Parlaments sind, also des Souveräns, wenn Sie so wollen. Das ist der Einwand. Das geht nicht, dass ein solcher Pakt unterschrieben wird, allein nach Verhandlungen der Exekutive. Und das Parlament ist einmal befasst worden durch den Antrag einer dubiosen Partei. Da dürfen wir uns einig sein. Und durfte mal irgendwas dazu sagen, aber nicht genuin mitwirken an der Beschlussfassung über diesen Pakt. Das ist ganz deutlich und ganz knapp undemokratisch, was hier geschehen ist.
Gut, wir wollen jetzt doch mal wissen, was steht eigentlich genau drin in dem Papier. Das sind ja ganz grob 23 Leitlinien. Zum Beispiel ist da eben formuliert, Migration soll gefördert, erleichtert werden, etwa durch eine liberalere Visavergabe. Migranten sollen, Zitat, sicheren Zugang zu Grundleistungen als Bildungs-, Gesundheits- und Sozialleistungen erhalten. Intoleranz gegenüber Migranten soll verfolgt werden und die Medien werden zu einer migrantenfreundlichen Berichterstattung angehalten. Und Herr Luft, daran entzündet sich jetzt Kritik. Worum geht es da im Kern, Ihrer Meinung nach?
Es geht im Kern um 3 Punkte. Das eine ist, dass dieser Migrationspakt ein positives, ein liberales Verständnis von Migration festschreiben will. Das heißt, er will festschreiben, dass Migration grundsätzlich eine Bereicherung und einen Gewinn für alle darstellt, eine sogenannte Win-Win-Situation. Das wird, wie wir wissen, von sehr vielen weltweit auch anders gesehen. Das Zweite ist, die Autoren des Paktes sagen, ich zitiere, wir müssen außerdem allen unseren Bürgerinnen und Bürgern objektive, faktengestützte und klare Informationen über die Vorteile und Herausforderungen der Migration vermitteln, um irreführende Narrative, die zu einer negativen Wahrnehmung von Migration führen, auszuräumen. Zitat Ende. Also, wer das neoliberale Narrativ über die Migration nicht teilt, der sitzt einfach falschen Informationen auf. Die Staaten wollen ihren Bürgern mit dem Pakt auf eine bestimmte Wahrnehmung von Migration verpflichten. Und das ist aus meiner Sicht mit der Meinungsfreiheit nicht vereinbar. Parteien, Wissenschaftler, gesellschaftliche Gruppen können solche Einstellungen teilen oder verwerfen. Aber dass Staaten ihre Bevölkerung dazu verpflichten, halte ich für völlig illegitim. Und der nächste Punkt ist, dass die ökonomischen Interessen, das hat ja auch Herr Zumach so en passant in seinem Anfangsstatement angerissen, dass die ökonomischen Interessen ohne die Migration und vor allem Migrationspolitik weltweit nicht zu verstehen ist, an keiner Stelle dieses Papiers erwähnt werden. Natürlich gibt es wichtige ökonomische Interessen, die beispielsweise vom Weltwirtschaftsforum in diesen Prozess der Entstehung dieses Papiers eingespeist worden sind. Natürlich gibt es wirtschaftliche Auswirkungen auch von geregelter und legaler Migration auf die Lohnentwicklung beispielsweise. Die Deutsche Bundesbank hat vor kurzem darauf hingewiesen, dass die hohe Nettozuwanderung aus den europäischen Mitgliedstaaten nach Deutschland in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen hat, dass trotz einer starken Arbeitskräftenachfrage es nicht zu Lohnanstiegen gekommen ist. Das heißt, diese hohe Migration hat lohndämpfend gewirkt. Und Migration wirkt sich immer für die sozialen Schichten ganz unterschiedlich aus. Das heißt konkret, letzter Satz, diejenigen, die die sozial Schwächsten sind, sind am meisten von Migrationsprozessen betroffen, weil sie in den Stadtteilen leben, in denen ohnehin schon die meisten Armen und die meisten Migranten leben und in die dann auch die meisten Migranten, wie jetzt die Flüchtlinge, die 2015-16 gekommen sind, hinziehen. Sie stehen in Konkurrenz um Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich. Sie stehen in Konkurrenz um preiswerten Wohnraum und um die Beherrschung des öffentlichen Raums.
Herr Zumach, das führt ja schon zu einem ganz interessanten Punkt. Also mal ganz abgesehen davon, ob das Papier jetzt nun, wie soll man sagen, in einem bestimmten Geist formuliert ist oder nicht. Wenn ich es unterm Strich richtig verstehe, dann wollen die UN-Mitgliedstaaten insgesamt höhere Lebensstandards für Migranten in allen Ländern der Welt erreichen. Und die Hoffnung ist dann, dass die Menschen gar nicht erst zu Flüchtlingen werden, also sondern im eigenen Land bleiben, sprich, dass potenzielle Zielstaaten wie Deutschland beispielsweise entlastet werden. Ist das eine richtige Annahme?
Ja, das wäre natürlich ein Idealzustand der Welt, dass in allen, inzwischen sind es 193 Staaten, so ausreichende Lebensbedingungen herrschen, dass alle Menschen in ihren jeweiligen Heimatländern so zufrieden sind, dass sie unter keinem Druck sich fühlen, wegzugehen. Das ist nun leider nicht die schöne Realität. Und damit komme ich zu dem ersten Punkt, der eben auch gemacht wurde, auch in derselben Reihenfolge. Migration ist nun mal eine historische Tatsache, ob einem das gefällt oder nicht. Und es ist schon sehr bezeichnend, dass in der ganzen Debatte völlig rausfällt, dass ab dem 16. Jahrhundert Millionen von Deutschen, von Italienern, von Polen, von Iren, von Schotten ausgewandert sind aus extremer wirtschaftlicher Not, zum Teil Hungersnöte, in die damals neue Welt. Das war der noch weitgehende unbesiedelte nordamerikanische Kontinent. Da gab es dann nur ein paar Probleme mit Indianern, die man vertreiben musste. Da gab es noch keine einheimische Bevölkerung. Aber diese Migrationsbewegung hat es immer gegeben. Und was der Pakt feststellt, ist, dass in den allermeisten Fällen die Wirtschaften, auch der Zielländer, letzten Endes davon profitiert haben oder umgekehrt gesprochen, dass Migrantinnen und Migranten sehr viel zum Wohlstand ihrer Aufnahmeländer beigetragen haben. Das ist zunächst mal ein Resümee. Ich lese den Pakt auch nicht so, dass er das fördern will, in dem Sinne, dass er künftig mehr Migration wolle, sondern er sagt, wir müssen endlich mit der tatsächlich stattfindenden Migration, die natürlich was zu tun hat mit den unterschiedlichen Reichtums- und Armutsverhältnissen zwischen Nord und Süd dieser Welt, wie wir damit umgehen. Das ist eher. Und das Zweite ist, und das bitte ich nun wirklich, dass wir das nicht laufend wiederholen müssen. Der Pakt sagt explizit an mehreren Stellen, alle Staaten, die ihm hier zustimmen, haben uneingeschränkt das Recht, ihre jeweilige Migrationspolitik souverän zu gestalten. Das heißt, erstens, die Rechte, die es hier gibt, für bestimmte, auch schwache Gruppen von Migranten, Kindern und so weiter. Dazu hat sich die Bundesrepublik Deutschland und viele andere Länder längst ohnehin, und zwar völkerrechtlich verbindlich, verpflichtet, etwa in der Kinderschutzkonvention. Der Pakt fängt ja an in seinem Vorwort, er liegt hier vor meiner Nase, dass er sich auf die bereits bestehenden völkerrechtlich verbindlichen Vereinbarungen beruft, die Kinderschutzkonvention, die Konvention gegen Sklaverei und andere Formen der Ausbeutung. Das gilt bei uns sowieso. Das heißt, durch den Migrationspakt werden hier keine zusätzlichen Rechte geschaffen für Menschen, die kommen, sondern es geht darum allerdings, dass die bestehenden Verpflichtungen eingehalten werden. Und dann ist es zweitens, drittens eine Frage, wie man mit den Menschen, die tatsächlich kommen, die auch reingelassen werden, anständig umgeht. Und da gibt es allerdings Verbesserungsbedarf. Und ich habe vorhin gesagt, bei uns in Deutschland noch relativ viel weniger als in vielen anderen Ländern. Aber wer dagegen ist, der hat dann offensichtlich nichts dagegen, dass weiter auch bei uns zum Teil Migranten wirtschaftlich ausgebeutet werden oder auch sexuell ausgebeutet werden.
Wir müssen es etwas konkreter machen, glaube ich. Ja, also die Frage ist ja, und das wollen unsere Hörerinnen und Hörer auch von Ihnen hören, was hat Deutschland davon, wenn es den UN-Migrationspakt unterzeichnet? Welche Folgen hat er für die tatsächliche Migration nach Deutschland und ganz praktisch für die Migrationspolitik? Lässt sich das, Herr Merkel, überhaupt schon absehen?
Da lässt sich vieles nicht absehen. Die Probleme, die auf uns zukommen werden und die wir natürlich derzeit schon haben, die lassen sich allerdings deutlich absehen. Ich muss Herrn Zumach aber ganz deutlich widersprechen. Selbstverständlich artikuliert der Pakt, dass man Migration fördern will. Wir erkennen an, heißt es im Paragraphen 8, dass in unserer globalisierten Welt Migration eine Quelle des Wohlstands, der Innovation etc. darstellt und dass diese positiven Auswirkungen durch eine besser gesteuerte Migrationspolitik optimiert werden können. Dann heißt es, drei Paragraphen später, der Pakt soll förderliche Bedingungen schaffen, die es allen Migranten ermöglichen, unsere Gesellschaften durch ihre menschlichen, wirtschaftlichen und sozialen Fähigkeiten zu bereichern. Dann heißt es wenig später, dass wir uns zu diesem, und das ist der zweite Punkt, den ich jetzt heranziehe von dem, was Sie gesagt haben, dass wir uns zu diesem Zweck verpflichten, eine sicherte, geordnete und reguläre Migration zum Wohl aller, bitte schön hören Sie zu erleichtern. Wir wollen mehr Migration.
Nein, wir wollen nicht. Wir wollen eine sicherte und ungefährdete.
Lassen Sie mich doch mal bitte ausreden. Ja. Hier steht nicht, wir wollen die Sicherheit der Migration, die irgendwie unvermeidbar ist, gewährleisten, sondern wir wollen die Migration erleichtern und gewährleisten. Und so genau wissen die Leute schon, was sie sagen, wenn sie nicht sagen, wir wollen die Sicherheit der Migration gewährleisten, sondern wir wollen die Migration fördern. Und die gesicherte, natürlich. Sie glauben doch nicht, dass in einem solchen Pakt steht, wir wollen die Chaos-Migration fördern. Und vollkommen falsch ist, und Herr Zumach, jetzt reklamiere ich, so wie Sie vorhin reklamiert haben, dass Sie seit Jahrzehnten diese Dinge beobachten, reklamiere ich jetzt die juristische Zuständigkeit. Sie sind vollkommen blauäugig, wenn Sie glauben, dass der keine rechtliche Wirkung hätte.
Habe ich nicht behauptet. Habe ich nicht behauptet, das stimmt einfach nicht.
Ja, gut, dann reden wir doch genau darüber. Genau. Meine Herren, bitte, reden wir doch nur darüber. Im englischen Original ist der Migrationspakt, glaube ich, mit Compact überschrieben. Ich habe gehört, der Begriff ist da etwas unverbindlicher im Englischen als die deutsche Übersetzung, aber ist ja ganz gleich. Also viel Unmut entzündet sich ja an der Frage, wie verbindlich ist dieser Pakt? Das haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen für diejenigen, die ihn unterzeichnen. Also da gibt es Staaten wie Österreich, die lehnen die Vereinbarung ab, weil sie um ihre nationale Hoheit in der Flüchtlingspolitik fürchten, weil sie sagen, das ist zwar formal ein Soft Law, ein weiches Gesetz, aber für die Rechtspraxis wird es gravierende Folgen haben. Herr Luft, der Pakt betont zwar das nationale Recht der Staaten, formuliert aber gleichzeitig Maßnahmen, die für die Unterzeichner verpflichtend sind. Ich glaube, allein dieser Begriff kommt 80 oder 90 Mal in dem 32-seitigen Dokument vor. Wie geht das überhaupt zusammen?
Ja, es ist selbstverständlich, dass der Pakt Bindungswirkung entfalten wird, weil er politisch verbindlich ist. Ja. Das hat ja auch die Bundesregierung so zum Ausdruck gebracht. Ein solcher Pakt wird Einfluss haben auf Umverteilungsprogramme auf internationaler Ebene. Natürlich wird man die Unterzeichnerstaaten damit politisch unter Druck setzen und wird sagen, wir wollen geregelte Migration, wir wollen Resettlement-Programme und ihr müsst jetzt mal anständige Mengen hier bereit sein zu übernehmen. Und es wird Auswirkungen auf die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte haben, auf Ermessensentscheidungen. Also, dass auf der einen Seite gesagt wird, das habe überhaupt keine juristische Wirkung, aber es hat zumindest eindeutig eine politische Wirkung. Und das, denke ich, kann nicht bestritten werden. Und ein Punkt noch. Die Frage ist ja tatsächlich, und das wundert mich schon, wenn jemand für die Taz schreibt, ich habe mich immer für ein linkes Blatt gehalten, wer profitiert von Migration? Ja? Wer hat zum Beispiel in den USA über Jahre und Jahrzehnte hingenommen und befördert, dass die Mexikaner über die Grenze kamen und die Löhne und die Arbeitsbedingungen in großen Branchen, beispielsweise in der fleischverarbeitenden Industrie, runtergedrückt haben? Das waren natürlich wirtschaftliche Interessen. Und wirtschaftliche Interessen spielen bei legaler wie bei irregulärer, illegaler Migration in beiden Fällen eine elementare Rolle. Die großen Unternehmen, die großen Konzerne haben ein Interesse daran, ein möglichst großes, möglichst unbegrenztes Arbeitskräftepotenzial zu haben, auf das sie zugreifen wollen, sodass es im Ergebnis keinerlei Knappheiten gibt. Denn jedes Anzeichen von Knappheit würde sie möglicherweise zwingen, bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu bieten. Mhm. Und insofern, man kann einfach über Migration nicht sprechen, wenn man nicht über die ökonomischen Interessen, die damit verbunden sind, spricht. Und das verstehe ich nicht, warum das in dem Pakt nicht, beziehungsweise ich verstehe es schon, wenn man den Entstehungsprozess und den Einfluss des Weltwirtschaftsforums und anderer dieser liberalen Ideologie, die dahinter steht, versteht, dann kann man schon nachvollziehen, warum nicht. Aber es müsste doch, sagen wir mal, Gegenstand kritischer Begleitung sein, zu sagen, Leute, wir müssen auch auf diese Interessen hinweisen. Und wo bleiben die denn in diesem Pakt?
Es geht doch gerade in dem Pakt unter anderem auch darum, die Lebensbedingungen für die Menschen, die dann aufgenommen werden, so zu verbessern, zum Beispiel durch eine anständige Bildung, durch Verhinderung, dass sie ausgebeutet werden. Das heißt dann zum Beispiel, dass sie auch den Mindestlohn bei uns bekommen, den Bio-Deutsche bekommen, damit eben dieses ausbeutbare, billige Arbeitskräftereservoir nicht mehr so einfach zur Verfügung steht.
Ein Wort noch, bevor Herr Merkel dran ist. Ein Wort noch, Herr Zumer, eine Nachfrage. Wenn Sie eben selbst von politischen Folgen der Vereinbarung gesprochen haben oder sie zumindest nicht ausschließen. Ja. Ist der UNO, sind den Verfassern des UN-Papiers die rechtlichen Dimensionen klar?
Die politischen, die Folgen, da bin ich mit dem Vorredner völlig einig, die hat er. Und ob das dann irgendwann verrechtlicht wird, was ja denkbar ist, wenn man sich in ein paar Jahren auch hier zu einem weitergehenden Abkommen verständigt, ist völlig klar. Aber zunächst mal hat er die politische Bindungswirkung. Ich sage nochmal, es steht ausdrücklich drin, jeder Staat kann seine Migrationspolitik da souverän weiterführen. Für die Bundesrepublik Deutschland wird sich nichts ändern, außer dass hoffentlich die Formen von Ausbeutung, die bisher bei uns stattfinden, von Migranten aufhören und dass wir an unseren Grenzen ein System haben zur Unterscheidung zwischen legaler und illegaler, das dann hoffentlich auch von allen EU-Staaten ähnlich angewandt wird, damit es hier eine gleiche Politik gibt.
Herr Merkel, was sagt der Jurist?
Also, ich habe zwei Punkte anzumerken und dann noch einen zu der Frage der Wirkung, der rechtlich verbindlichen Wirkung. Ich kann Ihnen sagen, Herr Zumach, wozu das führen wird. Rechtlich ändert sich in der Bundesrepublik durch den Pakt zunächst einmal nichts. Wir garantieren schon alle diese Rechte, die in dem Pakt vernünftigerweise, da sind wir uns ganz einig, für die Migranten garantiert werden sollen. Mhm. Was sich ändern wird, ist, dass eine massive Sogwirkung bestärkt wird, verstärkt wird. Der Pakt ist ein Migrationsförderungspakt, neben allem anderen, was er auch ist. Und er will es sein. Und jetzt lassen Sie mich eine Anmerkung machen zur rechtlichen Verbindlichkeit. Was ignoriert wird in der ganzen Debatte bisher, ist der Bericht, den der Special Rapporteur, also der Berichterstatter für den UN-Generalsekretär letztes Jahr, dem Generalsekretär vorgelegt hat über die Entwicklung des Pakts. Das war der Herr Sutherland, der lebt nicht mehr. Der schreibt am Ende, in dem, wenn Sie es genau wissen wollen, Paragraphen 87 seines Reports, dieser Compact wird bindende und nicht bindende Elemente enthalten. Und er sieht das vollkommen richtig. Und ich lese Ihnen ein bindendes Element vor. Wir verpflichten uns, heißt es im Paragraphen 14, den multilateralen Dialog im Rahmen der Vereinten Nationen etc. durch einen wirksamen Überprüfungsmechanismus fortzusetzen, der sicherstellt, dass die in diesem Dokument enthaltenen Worte in allen Regionen der Welt umgesetzt werden. Wenn Sie jetzt hergehen und sagen, es steht aber ausdrücklich drin, dass er nicht unmittelbar rechtlich verbindlich ist, dann haben Sie zunächst mal recht. Das ist eine der Inkohärenzen, Inkonsistenzen, ein Beispiel für das Hin- und Herschwanken in diesem Pakt. Wenn Sie so wollen, steht da 90 Mal drin, wir verpflichten uns, und am 91. Ort steht dann, und wir verpflichten uns zu nichts zu verpflichten. Das ist alles bis zum Grotesken inkonsistent. Und das ist natürlich in Teilen durchschaut. Der Pakt hat einen suggestiven Unterstrom, der einen Einfluss ausüben soll und ausüben wird. Und er ist jedenfalls in der Vereinbarung der Ziele unmittelbar verbindlich. Wir verpflichten uns. Wir verpflichten uns nur nicht, in irgendeiner Weise den Modus der Regelung dann von Migration innerhalb unserer Staaten uns vorschreiben zu lassen. Auf die Ziele verpflichten wir uns. Selbstverständlich verpflichten wir uns. Das steht doch nun oft genug drin. Das müssen Sie mir glauben. Letzte Bemerkung zum Völkerrecht. Völkerrecht entsteht immer politisch. Wir haben als einzigen Gesetzgeber im Völkerrecht die primär dem Völkerrecht Unterworfenen, die Staaten. Die sind also nicht nur Rechtsunterworfene, die sind immer auch die Schöpfer des Völkerrechts. Und sie schaffen Völkerrecht nach ihrem politischen Willen.
Richtig.
Also, dass das hier eine politische Verpflichtung ist, besagt überhaupt nichts darüber, ob es auch eine völkerrechtliche ist.
Aber Sie wissen doch eine Anmerkung auch aus der Entwicklung des Völkerrechts, dass es genau so laufen kann, aber nicht muss, dass Sie Übereinkünfte haben mit politischen Verpflichtungen. Wir müssten eigentlich noch mal ein bisschen genauer darüber reden. Der Begriff verpflichtend in Deutschen ist sehr viel stärker als we commit ourselves to. Und dass dann möglicherweise sehr viel später erst gesagt wird, nun lasst uns auch mal Durchsetzungsmechanismen oder Überwachungs- oder Monitormechanismen für den Pakt schaffen, Klagerechte schaffen, die ganzen Zusatzprotokolle zu früheren UNO-Konventionen, wo dann auch Individualklagen möglich waren. Das ist dann später zum Teil dazugekommen oder auch nicht, weil der politische Willen der Vertragsstaaten
also
dazu nicht da war. Und deswegen, wenn hier die Option unter Artikel 14, den Sie zitiert haben, beschrieben wird, dazu möglicherweise in der Zukunft Monitoring, Überwachungsmechanismen einzuführen, ist das noch überhaupt nicht klar, dass das jemals geschehen wird.
Ja, also nur einen Satz dazu. Was Sie jetzt sagen ist, dieser Pakt, den Sie sehr loben, wird ja am Ende vielleicht doch nichts.
Nee, das sag ich nicht.
Ja, vielleicht, jedenfalls der Überprüfungsmechanismus vielleicht doch nicht.
Ich bin für einen Überprüfungsmechanismus. Ich bin sogar für einen Durchsetzungsmechanismus.
Nun, der steht
nur
ja,
zu behaupten, das stünde jetzt schon drin und wäre praktisch
schon abgehakt.
Es steht
doch drin. Ich habe es doch eben vorgelesen. Es steht doch drin.
Herr Luft, bitte.
Es geht einfach darum, dass der Pakt politische Wirkungen haben wird. Und wenn sich die Staaten committen, verpflichten sie sich, Migration zu fördern, da kann man nicht drum herum reden, da kann man nur jeden auffordern, sich die deutsche Fassung anzusehen. An unendlich vielen Stellen verpflichten sich die Staaten, Migration positiv zu bewerten und zu fördern.
Sichere.
Selbst sichere, geordnete und reguläre Migration, von der hier unter anderem die Rede ist in dem Pakt, hat wirtschaftliche Auswirkungen.
Ja, sicher.
Hier ist zum Beispiel die Rede, dass das orientiert werden soll am Bedarf, an der Realität auf dem Arbeitsmarkt.
Ja, ja.
Und da ist doch die Frage, die gilt ja nicht nur im Zusammenhang mit dem Pakt, wer definiert eigentlich die Realität auf dem Arbeitsmarkt? Ist es ein naturwüchsiges Faktum? Brauchen wir da irgendwelche Sachverständigengremien? Wer definiert das? Das sind unterschiedliche Interessen und diese Interessen werden in dem Pakt an keiner Stelle erwähnt. Und deshalb, mich erstaunt das, es gibt ja auch von linker Seite sehr viel Kritik an diesem Pakt, nicht nur von Sarah Wagenknecht, auch von anderen, die sagen, dass ein solcher Pakt ein riskantes Spiel ist, weil er die Wahrnehmung von Migration gefährdet, die Akzeptanz von Migration gefährdet und weil er Globalisierungsängste fördert. Und damit wäre ich in diesen Zeiten außerordentlich vorsichtig.
Riskantes Spiel, ein Stichwort, das wir vielleicht noch aufgreifen können. Schauen wir nach vorn und auf Europa, die EU, tief zerstritten über der Flüchtlingsfrage. Der Brexit steht ins Haus, damit verbunden die Frage nach der Freizügigkeit von Arbeitnehmern. Vor allem stehen im Mai Europawahlen an und viele sprechen ja seit Monaten von Schicksalswahlen für die EU, die sich möglicherweise an der Migrationspolitik entscheiden könnten. Wird der Migrationspakt der UN die EU stärken? Wird er ihr zu mehr Zusammenhalt verhelfen? Oder schlägt jetzt erst recht die Stunde der Populisten, Herr Zumach?
Naja, das ist natürlich eine Frage, ob sich die bisherigen Volksparteien an der ersten Stelle, CDU, CSU, die entsprechenden Parteien in anderen Ländern, dazu hergeben, jetzt den rechtspopulistischen Parteien hinterherzulaufen, in der Hoffnung, ihnen bei diesen anstehenden Wahlen Wähler abzuknöpfen. Die bisherige Erfahrung ist, das funktioniert nicht. Dann würden die Menschen dann doch eher das Original wählen statt die Kopie. Das hat die CSU kürzlich ja auch in Bayern erfahren. Das kann ich deswegen Ihnen nicht abschließend beantworten. Mhm. Wenn sich ähnlich wie jetzt in Österreich oder in Ungarn populistisch geführte mit rechtspopulistischer Koalitionsbeteiligung mit diesen Falschbehauptungen über diesen Pakt da rausstehlen, dann stärken sie damit die Rechtspopulisten auch in Europa. Und dann wird es nicht zum Zusammenhalt führen. Aber wenn man das, was in diesem Pakt umsetzt, drinsteht, gemeinsam in der EU zunächst mal umsetzen würden, wären wir im Ergebnis im Ende in einer besseren Situation. Wir hätten eine geregelte Migration, nicht mehr, möglicherweise sogar weniger, weil wir klare gemeinsame Kriterien auch hätten für die Unterscheidung zwischen legaler und illegaler, auch für die Abweisung an Grenzen. Und wir würden den Menschen, die dann tatsächlich physisch bei uns aufgenommen werden, bessere Lebensbedingungen bieten, die sie auch weniger zu einer Konkurrenzbedrohung dann machen künftig für diejenigen, die bei uns am, sag mal, unteren sozialen Ende der Gesellschaft stehen.
Also ich sehe das genau gegenteilig. Die Migration hat zu großen politischen, sozialen und ökonomischen Verwerfungen in der Europäischen Union geführt, hat ganze Staaten destabilisiert. Nicht zuletzt der Brexit geht auf Migration wesentlich zurück. Und es ist doch ein Instrument der Manipulation, das Herr Zumach hier gebraucht, wenn er die Argumente, die hier ausgetauscht werden, mit dem Hinweis, damit laufe man rechtspopulistischen Parteien hinterher, diskreditieren will. Das ist völlig uninteressant, wer diese Thesen vertritt. Entscheidend ist, ob sie stimmen oder nicht. Und ich kann nur sagen, die Frage der Steuerung und Begrenzung der Migration, ja, beides steht ja im Übrigen im Aufenthaltsgesetz, im deutschen Aufenthaltsgesetz als Präambel. Das heißt, es ist das Ziel des Gesetzes, wenn man so will, widerspricht der Pakt auch diesem Gesetz. Ja, ich meine, wir müssen das doch nicht jedes Mal neu aufrufen, weil der Pakt an unendlich vielen Stellen Verpflichtungen zu mehr Migration.
Nein, das ist doch nicht wahr. Aber das ist jedenfalls falsch. Was wäre denn Ihre Alternative?
Ich glaube, an dieser Stelle wiederholen wir uns.
Was wäre denn Ihre Alternative, um mit dem Phänomen realer Migration umzugehen? Abschotten? Also, oder was wäre denn die Alternative?
Das ist doch mal eine gute Frage.
Bin ich dran,
die Herr Zumach, Sie sind dran, Herr Merkel. Aber die Frage von Herrn Zumach ist ja wirklich berechtigt. Gibt es eigentlich eine Alternative zu einem UN-Migrationspakt? Kein Pakt, das kann ja nicht die Lösung sein. Und ich glaube, dafür ist auch das Thema Migration weltweit viel zu wichtig. Man könnte das Ganze ja positiv sagen. Der Pakt ist, wie soll man sagen, der Beginn eines Wettbewerbs der Ideen. Und jetzt ist jeder gefordert, seine Meinung in die Runde zu geben.
Also womit Sie recht haben, ist, dass eine ganze Reihe von vernünftigen Dingen, die in diesem Pakt geregelt werden sollten. Und in diesem Sinne kann man das gutheißen. Was nicht richtig ist, ist die Gesamttendenz, der gesamte, vorhin habe ich gesagt, Unterstrom, suggestive Unterstrom unter dem Pakt, der Migration fördern will, ausdrücklich auch sagt, dass er das will. Das ist eine ganz andere Frage. Ob man Migration sozusagen vermehren soll, ist eine ganz andere Frage als die, wie man vernünftig mit der faktisch stattfindenden Migration umgehen soll. Es ist im Übrigen, Herr Zuma, das müssen Sie mir auch gestatten, dieses Attest Ihnen zu machen, vollkommen blauäugig zu glauben, wenn genügend Staaten diesen Pakt unterschreiben, dann würden die Bedingungen und auch sozusagen die das Verlockende in diesen Staaten für Migranten homogenisiert und auf eine gleiche Ebene gebracht, sodass nicht immer alle nach Deutschland wollen. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass wenn irgendwelche formellen Bedingungen im Umgang mit Migranten an den Grenzen angeglichen werden zwischen Staaten, dass das etwa Estland, Spanien, Griechenland dazu bringen wird zu sagen, die sozialen Mindeststandards, die wir garantieren sollen, die passen wir an die in der Bundesrepublik Deutschland an. Selbstverständlich werden die das nicht machen, das können die auch gar nicht machen. Das ist aber sozusagen der zentrale Magnet, der die Migranten in dieses Land zieht. Die Idee, das ist eine politische Phrase gewesen, wir delegieren sozusagen die Attraktivität Deutschlands auch an andere Staaten, dann gehen die Migranten auch dahin, ist auf eine Weise naiv und das Echo, das das in den Medien hatte, ist ganz genauso naiv, dass ich da nur den Kopf schütteln kann.
Und deshalb ist überhaupt nicht die Alternative Abschottung oder offene Grenzen, das ist natürlich Unsinn. Richtig. Niemand kann sich und wird sich im 21. Jahrhundert abschotten, aber es geht um Steuerung und Begrenzung und der Pakt macht exakt das Gegenteil. Das Gegenteil, was wir in einer Welt, in der politische Verhältnisse flächendeckend nahezu durch unter anderem auch durch Migration umgestoßen werden, brauchen.
Stichwort Arm und Reich, Herr Zumach, so wie die EU gerade verfasst ist. Sie haben es ja eben auch gesagt. Schafft der Pakt erst recht Anreize nach Deutschland einzuwandern?
Naja, das stimmt ja eben nicht durchgehend. Wir haben ja aufgrund auch der Agenda 10 und Hartz IV bei uns eine Entwicklung gehabt seit etwa 1990, dass wir natürlich jetzt 8 Millionen Menschen haben in so niedlich bezeichneten Leichtlohngruppen, für die natürlich Menschen, die dann aus dem Ausland kommen, auf den Arbeitsmarkt zunächst mal als eine Bedrohung wahrgenommen werden. Wir haben aber zweitens auch ein tieferes Lohnniveau durch diese Politik seit Schröder-Fischer, die Konkurrenzfähigkeit anderer EU-Staaten, das betrifft vor allem Frankreich, aber auch Italien und Spanien, zu Deutschland geschwächt haben, weil da nämlich die Durchschnittslöhne höher sind, nicht? Also es gibt das Gefälle aufgrund der Politik seit Ende der 90er Jahre bei uns zu vielen anderen EU-Staaten, vor allem im Süden, Griechenland, Bulgarien und so weiter. Aber es gibt auch die andere Situation, die andere Länder durchaus attraktiver macht. Deswegen würde ich trotz der bestehenden Diskrepanzen, die ich ja überhaupt nicht leugne, das Ziel nicht aufgeben, dass man hier eine gemeinsame Politik macht. Dann lasst uns doch über einen gemeinsamen Mindestlohn zumindest für die EU-Staaten reden. Das wäre doch ein erster Anfang, der dann auch für Migranten gilt, egal ob sie nach Deutschland kommen oder ob sie nach Lettland oder nach Polen kommen.
Also, aussichtslos.
So. Aussichtslos. Nein, das ist eben nicht aussichtslos.
Sozialunion. Wir müssen dennoch zum Schluss kommen, Herr Merkel. Wir müssen dennoch zum Schluss kommen. Ja, und Sie sind jetzt als Erster dran in der Schlussrunde.
Also jeder noch einen Satz?
Ja, jeder noch einen Satz. Und ich möchte vielleicht die Diskussion zum Schluss ein bisschen runterkühlen. Die UN-Migrationsbeauftragte Louise Arbour sagt, es geht nicht darum, Migration positiv oder negativ zu bewerten. Es gibt sie ganz einfach. Sie war immer da und es wird sie immer geben. Wir brauchen Lösungen.
Richtig. Stimme ich hier zu.
Wie kriegen wir die? Und jetzt hat jeder noch Zeit für zwei Sätze. Mehr ist leider nicht drin.
Der Pakt bewertet leider Migration, anders als Frau Arbour sagt, eindeutig positiv. Das ist bis zur Abwegigkeit blauäugig, wenn es um Quantitäten geht, wie wir sie jetzt haben. Und ich kann nur sagen, wie wir das Problem lösen können, das auf uns zukommt, weiß derzeit niemand. Aber der Weg, den der Pakt geht, ist nicht der richtige.
Ich halte die Interpretation des Paktes durch die beiden Mitdiskutanten für falsch. Sie behaupten Dinge, die nicht drinstehen. Und ich halte zweitens, da bleibe ich bei denjenigen, die jetzt kommen, wie Herr Spahn, und sich dagegen sprechen, obwohl sie 2 Jahre die Gelegenheiten gehabt hätten, ihre Bedenken deutlich zu machen, weil sie informiert waren. Das ist allerdings, wiederhole es, ein schäbiges Hinterherlaufen und Buhlen um die AfD.
Herr Duft.
Man muss den Pakt mit geschultem Auge und nicht mit Ideologie behaftet lesen. dann wird man feststellen, dass die politischen Eliten nicht akzeptieren können und wollen, dass weite Teile der Bevölkerung weltweit Migration nicht als Gewinn für alle sehen. Wir müssen Migration steuern und wir müssen Migration begrenzen. Nur dann wird sich das Konfliktpotenzial in Grenzen halten.
Vereinte Absichtserklärungen, der Streit um den UN-Migrationspakt. Wir haben mitgestritten im heutigen SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Hamburger Juristen und Rechtsphilosophen, Professor Dr. Reinhard Merkel, dem Migrationsforscher Dr. Stefan Luft von der Universität Bremen und Andreas Zumach, UN-Korrespondent der Tageszeitung Taz in Genf. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Gregor Papsch.